Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Eigentlich müssten Sie zu Beginn dieser Sendung Vogelgezwitscher hören und die Stimmen der Interviewpartner Klaus Reichert und Gabriela Jaskula klängen irgendwie merkwürdig entfernt, aber dabei sehr vergnügt, weil nämlich beide auf dem Rücken auf einer Wiese liegend miteinander reden würden, während sie gleichzeitig den Himmel über sich betrachteten. Die Wolken. Ganz großes Wolkenkino gibt es nämlich im neuen Buch des Literaturwissenschaftlers, Hochschullehrers und Übersetzers Klaus Reichert. Erstmal herzlich willkommen, Herr Reichert.
Ja, danke schön.
Das Büchlein heißt tatsächlich Wolkendienst, Figuren des Flüchtigen. Und es geht um Wolken. Was sind denn Ihre Lieblingswolken, Herr Reichert?
Das hängt ganz vom Himmel und von der Landschaft ab. Es gibt natürlich die herrlichen Augustwolken, richtig aufgeplusterte, wie Hennen aufgeplusterte Cumuluswolken. Und es gibt dann die purpurroten Abendwölkchen, auch in einem Spätsommer, Frühabend. Oder es gibt die ganz, ganz hohen Cirruswölkchen, die meistens an irgendwelche Kindheitserlebnisse erinnern. Die berühmten Schäfchenwolken.
Sie merken, sobald man über Wolken redet, redet man eigentlich auch über Sprache. Wir reden gleich weiter über die schönsten Himmelsgespinste nach Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. In der Kultur Klassik à la carte, heute mit Klaus Reichert. Nichts ist so schwer wie das Leichte, haben wir beide eben gedacht, als wir dieses berühmte Rondo gehört haben von Wolfgang Amadeus Mozart aus der Klaviersonate in A-Dur. Und leicht scheint ja auf den ersten Blick auch der Titel Ihres Buches Wolkendienst, aber es geht ganz schön schwer los. Vielleicht lesen Sie uns, lieber Herr Reichert, mal die ersten paar Zeilen vor.
Gerne. Du fragst mich nach meiner ersten Erinnerung an eine Wolke. Ich habe keine. Natürlich, es gab Regen, es gab Schnee, aber die waren vor dem Fenster oder auf den Wegen und Wiesen. Hast du nicht manchmal zum Himmel geblickt? Nein. Oder nur beklommen, wenn ein lauter werdendes Brummen über mir zu hören war. Einmal trudelte ein englisches Aufklärungsflugzeug niedrig am Sommerhimmel, das wenig später im weiten, großväterlichen Garten aufschlug. Zerbeultes Blech, Leichtmetall, ohne den Piloten. Weiter nichts.
Ja, so beginnt das Buch Wolkendienst und das ist ja ganz erstaunlich, dass man ein Buch über Wolken mit so einer schlimmen Erfahrung beginnt. Sie sind Jahrgang 1938. War für Sie das, was der Himmel bereithielt, wirklich lange Zeit so etwas Bedrohliches?
Ja, aus dem Himmel kamen eben die Bomben heruntergeflogen, nicht? Und wir saßen nächtelang im Keller in einer hessischen Provinzstadt und hörten eigentlich nur dieses entsetzliche Theater über unseren Köpfen und wir merkten, wie die Häuser um uns herum verbrannten, zerbombt wurden von verschiedenen Bombentypen, also Phosphorbomben oder Brandbomben, die dann so diese Flächenbrände auslösten. Und irgendwann, Ende 1944, brannte die ganze Stadt und unser Haus, das Verlagshaus des Großvaters, ab. Und wir flüchteten in den Garten und versuchten noch ein paar Sachen zu retten, die aber dann im Funkenflug aufloderten und so weiter. Also das ist die Kindheitserinnerung an den Himmel. Und dann kam eben der Mai 1945, alles war kaputt. Aber der Himmel war auf einmal rein, sozusagen. Das blauer Himmel mit unglaublich ruhig gemessen dahinziehenden Wolken. Das war dann mein erstes Wolkenerlebnis eigentlich. Da war ich aber dann schon 7.
Mir ist erst durch die Lektüre dieses kleinen Abschnittes im Grunde klar geworden, dass so eine Kriegserfahrung Erfahrungen umkehren kann, die per se eigentlich positiv sind. Nämlich zum Beispiel ein Blick in den Himmel. Ja. Wenn ich in meiner Kindheit in den Himmel geschaut habe, habe ich die Sonne erwartet oder die Sterne oder Wolken, aber natürlich kein kriegerisches Flugzeug. Wie haben Sie es denn geschafft, diesem Himmel, der so lange Bedrohliches bereithielt, wieder etwas Positives abzugewinnen? War das schon durch dieses Mai-Erlebnis 1945?
Das war der Sommer 45, also nach dem 8. Mai. nach dem Kriegsende. Aber das Merkwürdige bei mir war, ich habe einerseits die Wolke gesehen, eine prächtige Wolke in einer Wiese liegend, und hatte gleichzeitig, ich weiß es auch nicht wieso, aber es war tatsächlich so, gleichzeitig das Bedürfnis, das ist so schön, das muss ich aufschreiben.
Mit 7 Jahren?
Mit 7 Jahren.
Und also nicht malen, sondern schreiben?
Nein, schreiben. Ich wusste, ich kann nicht wirklich malen. Ich habe es natürlich versucht, aber das waren diese typischen Kinderwolken. Ne?
Aber Sie wussten, Sie können schreiben mit 7?
Das wusste ich auch nicht, aber ich dachte, ich muss es. Ich muss es versuchen und habe mich am gleichen Abend hingesetzt und habe es aufgeschrieben. Und es dann wieder durchgelesen und gemerkt, das ist nicht meine Wolke. Das ist nicht das, was ich gesehen habe. Und von da an hatte ich immer das Bedürfnis, etwas, ja, was ich, ja, gerade Wolken oder auch andere Dinge in der Natur, zu beschreiben. Das war eine ständige, irgendwie ein Trieb. Ich muss versuchen, das zu schreiben und habe jedes Mal gemerkt, es klappt nicht. Und als ich dann später bei Beckett diesen wunderbaren Satz gelesen habe, am Ende eines Prosastücks, failed again, try again, fail better next time und so weiter.
Also scheitere, scheitere wieder, scheitere
ja,
das nächste Mal.
Es ist
mal
immer ein Scheitern, aber versuchen noch ein bisschen besser zu scheitern. Und so war dieses Wolkenbuch eigentlich geplant, es ging ja aus Tagebuchaufzeichnungen davor, als ein ständiges Neuansetzen, um zu versuchen zu beschreiben. Mein Lektor sagte mir mal, das ist ja kein Buch über Wolken, es ist ein Buch über die Schwierigkeit, etwas zu beschreiben.
Also eigentlich sind Sie beim Thema des 7-Jährigen geblieben,
ja,
und versuchen seitdem die Lücke zu schließen zwischen Ihrer Beobachtungsgabe und der Schreibgabe. Dann kann man doch von Glück sagen eigentlich, wenn man scheitert, oder? Denn wenn man nicht scheiterte als Autor, müsste man streng genommen aufhören.
Müsste man aufhören, mhm, ja.
Man hat sich lang nicht um Ihre Generation gekümmert von Autoren, zu der zum Beispiel auch Elke Erb gehört, Klaus Schlesinger, Doris Gerke, Hartmut Lange, Jurek Becker, Gisela Elsner, Herbert Achternbusch. Lauter Autoren, die sich mit ihrer Kriegskindheit intensiv auseinandergesetzt haben übrigens. Diesen Leuten gab erst die Autorin Sabine Bode eine Stimme als Generation, die Kriegskinder. Wie sind Sie mit dieser Kindheit als homme de lettres umgegangen? Hat Sie das bis heute geprägt?
Die Kindheit hat mich bis heute geprägt, aber ich habe noch nicht den Mut gefunden, darüber zu schreiben.
Ich habe nämlich vergeblich gesucht in, ja, Ihren zahlreichen Büchern, in Prosa, Lyrik, Veröffentlichungen und nichts gefunden. Warum nicht?
Ja, in den Gedichten gibt es einige. Zum Beispiel eine ganz prägende Erfahrung war die, als ich nach der Ausbombung auf einem Dorf wohnte. Das war 7 Kilometer entfernt von dem Trümmerhaufen, in dem meine Großeltern lebten. Wir gingen jeden Morgen dorthin und abends wieder zurück, 7 Kilometer hin, 7 Kilometer zurück. Und das war in diesem sehr, sehr schneereichen Winter 44 auf 45. Und wir in unseren schwarzen Mänteln gingen da über den weißen Schnee und fast jeden Tag unter Tieffliegerbeschuss. Nicht? Der Krieg war noch nicht zu Ende. Und die Alliierten versuchten halt, uns so wie die Hasen abzuschießen. Und wir hatten unglaubliches Glück, dass es immer daneben traf. Nicht? Und dieses wirklich prägende Erlebnis, das taucht immer wieder in Gedichten bei mir auf.
Aber die ganze Kriegskindergeneration eher nicht.
Nein.
Sie haben eben gesagt, Sie hätten sich noch nicht so recht getraut. Warum nicht?
Ja, ich bin da ambivalent, weil einerseits die Nächte in den Bomben unter Bombenhagel prägend waren, auf der anderen Seite aber ich das Glück hatte, in einem riesigen, parkähnlichen Garten des Großvaters als Einzelkind aufzuwachsen und eben dann mit dem Gras, mit den Blumen, mit den vielen Beerensträuchern, mit den Apfelbäumen umzugehen sozusagen, behütet eigentlich. Ich hatte auch ein gewisses Glück, wenn man das so sagen kann, dass mein Vater im Krieg war. Der war Dolmetscher und dann Nachrichtenmann. Das heißt, ich bin mit Frauen aufgewachsen. Also
Ach, das war ein Glück, okay.
Großmutter, Mutter, 2 Tanten und ein liebevoller Großvater. Also es gab nicht diese Kinderängste eigentlich.
Vielleicht gehen Sie ja mit diesen Erinnerungen nochmal aktiv um, aber heute reden wir über Wolken an sich, die Wolken über dem Feld, über der Stadt Venedig, über dem Elsass, aber auch über Wolken in der Kunst und in der Musik. Ein Stück von Franz Liszt, ein spätes, besonderes, hat es Ihnen angetan, die Nuages Gris, die grauen Wolken. Warum?
Mich haben ja andere Medien interessiert, die sich auch mit Wolken auseinandergesetzt haben. Also einerseits natürlich Literatur, aber auf der anderen Seite eben die Malerei darüber und dann die Musik. Und die Musik ist für mich das Medium, das am nächsten an ein Erfassen der Wolken kommt. Sprachlose Kompositionen. Und das beginnt für mich eben mit dem ganz späten Liszt. Und dazu gehört dieses Stück, was Sie genannt haben, Nuages Gris. Er übersetzt es mit trübe Wolken, obwohl es eigentlich graue Wolken heißt. Im Spätwerk hat Liszt komponiert für seine Hände, die Arthrose-Hände, die nicht mehr diese unglaublich brillanten Sachen spielen konnten, die er selber komponiert hatte. Das sind fürs Klavier, für die Hände eigentlich ganz leichte Stücke. Und dieses Stück hat eine Bewegung von unten nach oben, dann geht es wieder etwas zurück, lauter Septimenakkorde, rauf und runter, rauf und runter, so wie sich die Schleierwolken am Himmel erheben. Und das besonders Schöne daran ist, es beginnt in einer Tonart und hört in einer anderen Tonart auf. Das heißt, die Wolken ziehen immer noch weiter und suchen sich sozusagen ihren Schlussakkord irgendwie, nicht? Und so leicht es ist, wenn man sich da hinein hört, sieht man die Wolken eigentlich vor sich fliegen.
Pierre-Laurent Aimard widmete sich den trüben Wolken, den Nuages Gris von Franz Liszt. Herr Reichert, Sie widmen sich in Ihrem Buch ausführlich den Wolken in der Mythologie und in der Religion. Da ist zum Beispiel Zeus nie um eine blöde Idee verlegen, der verhindern will, dass sich seine Hera mit dem hergelaufenen König der Lapiten einlässt. Daher verwandelt Zeus eine Wolke, Nephele, in Heras Gestalt und der dumme Verliebte schwängert also eine Wolke. Daraus wurde dann ausgerechnet der Sohn Kentaurus. Welches Verhältnis hatten denn die antiken Dichter zu den Wolken, falls man das so grundsätzlich sagen kann?
Es gibt verschiedene Weisen, Wolken in die Dichtung einzubringen. Wolke ist eine Möglichkeit, sich unsichtbar zu machen. Zum Beispiel, der Gott ist sehr häufig in der Wolke. Man weiß es oder man weiß es nicht. Meistens ist man überrascht, wenn der Gott dann tatsächlich aus der Wolke hervortritt. Was interessant ist, auch bei der griechischen Antike, dass häufig Himmelsphänomene, die einen verwundern, in eine Mythe hineingepackt werden. Also es gibt ja eine Erscheinung am Himmel, die sogenannte Amboswolke. Die kannte Homer bereits in der Ilias. Und zwar, Hera hat versucht, zweimal ihren Mann zu hintergehen und er bestraft sie, indem er sie an den Himmel hängt und zwei Ambosse an ihre Beine hängt.
Er hat es gerade nötig gehabt, wie wir wissen,
natürlich.
Aber gut.
Eben, auf die Weise hat er sie ausgepeitscht. Das heißt, das sind Ursprungslegenden, um sich Naturphänomene klarzumachen. Oder der Kentaur, den Sie erwähnt haben, man sieht ja häufig dieses Doppelwesen, also halb Pferd, halb Mensch. Ja, wie kommt so etwas zustande? Und da wird diese Ursprungsgeschichte gefunden, dass nämlich eine Wolke geschwängert worden ist von einem gewissen Ixion und am Ende dann die Kentauren herauskamen.
Ziemlich handfeste Burschen.
Genau, genau. So hat man sich das Unerklärliche erklärt.
Ganz ähnlich und doch ganz anders ist das im Christentum. Aus der Fülle der Literatur und der Musik habe ich ein volkstümliches Beispiel herausgesucht. Auf Seele Gott zu loben, gar herrlich steht sein Haus. Er spannt den Himmel droben gleich einem Teppich aus. Er fährt auf Wolkenwagen und Flammen sind sein Kleid. Windfittiche ihn tragen, zu Diensten ihm bereit. Das ist eine freie Anverwandlung von Psalm 104. Die Windfittiche, die Gott tragen, Gott, der den Himmel ausspannt und auf Wolkenwagen einherfährt. Welches Verhältnis hat denn die Bibel zu Wolken und dem Gott, der in Wolken wohnt?
Nun, Gott zeigt sich, indem er sich nicht zeigt. Er ist verborgen in einer Wolke. Dazu muss man vielleicht wissen, der Gott der Hebräer, den wir Jahwe nennen, ursprünglich ein Wind- und Wettergott gewesen ist. So wie Zeus auch ursprünglich ein Wind- und Wettergott gewesen ist. Es gibt einen Psalm, wo von Gott die Rede ist, der auf einem Cherub, also einem Engel, reitet und seine Pfeile nach unten auf die böse Erde schießt. Das sind die Pfeile eben, nicht? Die von oben nach unten schießt. Also da kommt doch diese alte Erinnerung an den Wettergott Jahwe herein. Er darf ja eigentlich nicht gesehen werden und deswegen verbirgt er sich in einer Wolke. Er zieht vor den Kindern Israel in einer Wolke, einer dunklen Wolke bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht vor ihnen her. Er hüllt Mose in eine Wolke ein, in der er selber verborgen ist.
Also mehrdeutig, genauso wie in der Wolke sich Gott einerseits zeigt und andererseits verbirgt.
Ja.
Nun ist unser Verhältnis zum Himmel, zu den Wolken, zu Blitz und Donner ja sehr viel prosaischer geworden. Trotzdem, wenn es uns zum Beispiel schlecht geht, schauen wir unwillkürlich auf zum Himmel und zu den Wolken. Was fällt uns da heute ein? Also warum erhoffen wir immer noch Hilfe aus den Wolken oder vom Himmel?
Ja, das ist ja diese Paradoxie. Wir wissen heute alles über die Wolken. Wir wissen genau, wie sie sich formen, dass sie von unten kommen, also aus dem Gewässer, dass sie nicht von oben kommen, aus dem Himmel, wie man das in der Antike dachte oder noch im Mittelalter. Wir kennen ihre Gestalt, wir haben die Namen für die Wolken inzwischen, also Cumulus, Stratus, Nimbus, Cirrus und so weiter. Wir wissen, wie die Wärmeströme von unten die Wolken verändern. Wir wissen, was die Winde mit ihnen machen. Und trotz all unserem Wissen hindert uns das nicht, eine emotionale Beziehung zu den Wolken zu haben. Da kommt, wenn man das so sagen kann, etwas Atavistisches in uns heraus, dass wir immer noch also uns von Wolken und bestimmten schwarzen Wolken bedroht fühlen. Da ist etwas Unabgegoltenes, irgendwie eine Art Urangst, Urschuld oder so etwas, die uns gelegentlich überkommt. Der ungläubige James Joyce, der kroch bei Gewitter unter den Tisch aus Angst. Glaubte nicht an Gott, aber er dachte, aha, da kann mich doch etwas treffen eventuell für meine Gottlosigkeit.
Also einerseits immer noch die Angst vor Strafe, sowas Atavistisches, ja. Aber andererseits auch Hoffnung. Mich hat sehr berührt, wie Peter Esterházy, der große ungarische Schriftsteller, der 2016 an Krebs gestorben ist, in seinem Bauchspeicheldrüsen-Tagebuch immer wieder schreibt, Herr, hilf, Himmel, hilf. Also jemand, der Agnostiker war, dann auch sozusagen seinen Blick zum Himmel richtet. Also ist das so doppeldeutig, die Wolke einerseits bedrohlich, andererseits Rettung von oben?
Ja, das kann man vielleicht so sagen. Oder ich sag's mal vielleicht mit einem Wort von Julian Barnes, dem englischen Autor. Der wurde auch gefragt, glauben Sie an Gott? Und er sagte nein, aber manchmal fehlt er mir. Also da sind so Reste in uns, die wir nicht stillen können. Auch wie wir denken, es muss doch irgendetwas hinter der Wolke sein. Sie muss uns doch etwas sagen. Sie zeigt uns doch etwas. Nicht? Und das Besondere ist natürlich an der Wolke, dass sie das Flüchtigste ist, was es gibt überhaupt. Wenn man hoch oben im Gebirge ist und die Wolken über den millionenalten Berggipfeln sieht, dann kommt einem das ganze Paradox zum Bewusstsein. Die Berggipfel sind seit Jahrmillionen da und verändern sich nicht, also mehr oder weniger nicht. Und darüber die Wolken, die sich permanent verändern, aber auch seit Jahrmillionen da sind. Nicht? Das Festeste und das Flüchtigste zugleich. Nicht? Das hat etwas, glaube ich, miteinander auch zu tun, auch wenn es so ganz paradox ist.
Sie haben gesagt, Herr Reichert, dass die Musik vielleicht dem Phänomen Wolken am nächsten gekommen ist. Zu den Komponisten, die Sie bewundern, gehört auch Felix Mendelssohn Bartholdy. Der hat 10 Jahre an seinem Oratorium Elias gearbeitet. Ein Werk mit recht dicken und schweren Chören, so hat er geschrieben. So wollte er es gern. 1846 wurde es uraufgeführt. Was hat das Oratorium mit unseren Wolken zu tun?
Es ist die Elias-Geschichte oder ein Teil der Elias-Geschichte, die eigentlich meistens aus zwei Gründen erinnert wird. Der eine Grund ist der, dass er einen König namens Ahab strafen will, weil seine Frau, die eben nicht eine Jahwe-Anhängerin ist, sondern so etwas wie eine Heidin, weil sie wieder den Baalskult eingeführt hat. Und daraufhin und auf Befehl des Propheten Elia entsteht eine Dürre. 3 Jahre. Auch die Engel bitten Gott, lass es doch regnen, aber er sagt, nein, erst wenn der Prophet mir das sagt, es soll wieder regnen, dann regnet es wieder. Und der Regen wird eben auf eine zauberhafte Weise auch in der Bibel eingeführt, dass nämlich am Himmel eine kleine Wolke erscheint, eine ganz kleine Wolke. Also das ist sozusagen der Inbegriff von Hoffnung. Wenn da ein Wölkchen erscheint, dann ist das ein Hoffnungsträger, dieses Wölkchen wird immer größer werden, größer, 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 bis dann der Regen runterprasselt. Und das hat Mendelssohn natürlich wunderbar komponiert.
Auch der Text ist sehr schön. Der Knabe schaut zum Himmel und stellt fest, nein, es regnet noch nicht. Die Erde ist eisern unter mir. Und schließlich heißt es dann, es geht eine kleine Wolke auf aus dem Meere wie eines Mannes Hand. In dieser legendären Aufnahme von 1968 hören Sie gleich Peter Schreier, Theo Adam und Renate Kramer als Solisten. Es spielt das Gewandhausorchester Leipzig, es singt der Rundfunkchor Leipzig. Die Leitung hat Wolfgang Sawallisch. Das Vergnügen haben der Literat Klaus Reichert und Sie, die Hörer von NDR Kultur, Klassik à la carte. Ein Ausschnitt aus Felix Mendelssohn Bartholdys Elias mit dem Rundfunkchor Leipzig, dem Gewandhausorchester unter der Leitung von Wolfgang Sawallisch. Hier ist ja von ganz echter Not die Rede. Die Israeliten drohten zu verdursten. Gott hilft, wie üblich, im letzten Moment. Sie, lieber Herr Reichert, haben dieses Werk auch mal unter besonderen Umständen gehört, haben Sie gerade erwähnt. Was waren das für Umstände?
Ich saß in einem Kibbutz in Israel und es war irrsinnig heiß. Es hatte seit Monaten nicht geregnet. Überall Dürre, vertrocknete Gräser, die irgendwann mal im Frühjahr blüht, die Wüste ja auch. Aber das war alles lange vorbei. Es war der Sommer, es war heiß. Und da kam auch zufällig aus dem Radio eben Mendelssohns Elias. Und alle, die zuhörten, waren eigentlich ergriffen davon und dachten, ach, irgendwann kommt ja diese kleine Wolke und wird die Wüste wieder beleben und wird die Wadis mit Wasser füllen und so weiter. Also dieses verdurstende Gefühl und dann dieser kleine Hoffnungsschimmer, vielleicht kommt ja doch eine Wolke. Das war so wunderbar, gerade dort zu hören, in der Negev-Wüste.
Wüsten haben es Ihnen ja überhaupt angetan, Herr Reichert. Sie haben ja auch ein Buch über Wüsten geschrieben. Ist das Wolkenbuch auch vielleicht eine kleine Antwort darauf? So ein wässriges Thema nach dem Wüstenthema?
Das habe ich so nie gesehen, aber das leuchtet mir sehr ein. Ja, ich bin einige Zeit mit zwei Beduinen durch die Wüste gezogen, auf dem Kamel natürlich. Und das waren für mich auch Wahrnehmungsprozesse. Nicht? Man denkt ja immer, die Wüste ist Wüste, das sieht alles gleich aus. Wenn man eine Zeit lang da ist, merkt man, dass es überhaupt nicht gleich ist, sondern dass es immer von Schritt zu Schritt eigentlich andere Ausblicke auf die Steine, auf den Sand, auf den Himmel gibt und so weiter. Daran muss man sich erst gewöhnen. Nicht? Und dann wird sie unglaublich spannend und eigentlich erfüllt von verschiedenen Farben, von verschiedenen Gerüchen, von wechselndem Himmel und vor allen Dingen natürlich der Sternenhimmel, der so klar ist, wie er vielleicht nur für die alten Hebräer klar war und für die Griechen im 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Ne? Wir haben ja keine klaren Himmel mehr, aber in 8 oder 12 Stunden Dunkelheit in der Wüste und sie liegen auf dem platten Boden, wir hatten keine Zelte. Immer sozusagen den Blick nach oben gerichtet und die Konstellationen dort zu sehen, in einer Vollzähligkeit der Sterne sozusagen, das war ein ganz besonderes Erlebnis. Und am Tag dann die Vollzähligkeit des Sandes und des Steines, nicht? Was Gott ja dem Abraham versprochen hat, ich werde dich fruchtbar machen, so wie der Sand in der Wüste und wie die Steine oder wie die Vollzähligkeit der Sterne.
Das kann man sich dann natürlich ganz anders vorstellen. Ja, ich komme immer mehr zu dem Ergebnis, dass die beiden Bücher vielleicht einander antworten, das Wüstentagebuch und das Wolkenbuch. Und beide Bücher sind auch auf eine schöne Weise unordentlich. Also man kann eigentlich gar nicht sagen, was das ist. Klar, aus einem Tagebuch hervorgegangen, aber mit Prosatexten, sogar Prosagedichten drumherum, mit ziemlich genauen Wolkenbeschreibungen. Und Sie sind ja eigentlich ein exakter Wissenschaftler, Anglist, Amerikanist in der Akademie für Sprache und Dichtung. Also die Seriosität wissenschaftlich auf zwei Beinen, aber dann so ein wildes Buch. Haben Sie sich das gönnen wollen?
Es hat mich eigentlich immer geärgert, dass man diese strikten Trennungen zwischen Wissenschaftsprosa und poetischer Prosa und so etwas macht. Oder dass man denkt, Geisteswissenschaften seien objektiv. Bei mir waren sie eigentlich immer subjektiv. Das heißt, es ist meine Lektüre, mein Kopf, der den Hamlet oder König Lear liest und ein anderer liest ihn vollständig anders. Mein Dilemma war immer auch im Beruf, die Wissenschaftler sagten, na, der ist ja eher Poet und die Dichter sagen, ja, der ist ja eher Wissenschaftler. Also ich war so zwischen diesen Stühlen und Ich wollte in dem Buch hier, dem Wolkenbuch, wollte ich eigentlich zeigen, wie man von einer, ja, sagen wir mal, Beschreibungsprosa in die Poesie kommt oder wie sich diese Unterschiede eigentlich auflösen lassen durch das Tagebuchschreiben. Die führen dann zum Gedicht oder ein Gedicht führt zu einem Essay. Es sind ja viele Essays auch drin. Es sind in Anführungszeichen wissenschaftliche Essays drin, wenn ich Goethes Wolkenlehre zum Beispiel schildere oder wenn ich ein bestimmtes Stück von Ligeti zusammenbringe mit einem Vortrag des sehr strengen Philosophen Karl Popper, den aber Ligeti wiederum gelesen hat. Der Vortrag heißt Clocks and Clouds und Ligeti hat ein Stück geschrieben, Clouds and Clocks, bezieht sich darauf. Da muss man schon genau mitlesen oder das durcharbeiten, damit man kapiert, was Ligeti gemacht hat und was Popper gemeint hat. Nicht? Also so gibt es strengere Passagen und es gibt natürlich sehr lockere Passagen, Essays, aber die, so hoffe ich wenigstens, gleichzeitig poetisch zu lesen sind. Nicht? Ein Essay über Chaos. Und für mich ist ja das, was wir am Himmel sehen, die Wolken sind Dinge, deren chemische und physikalische Natur dort noch zusammengeballt ist sozusagen. Und ich verbinde das mit der Schöpfungsgeschichte. Die Schöpfung ist ja eigentlich ein Prozess des Scheidens, des Unterscheidens. Tag und Nacht werden geschieden, Festes und Wasser wird geschieden. Und zwar Gott ist immer differenzierter in dem, was er teilt, wie er Dinge auseinanderlegt. Das heißt, die Erde war wüst und leer. Wenn man das genau übersetzt vom Hebräischen her, dann ist eigentlich damit gemeint so eine Art Urchaos, was da war. Das heißt, es war noch ungeschieden, bevor Gott dann Wasser und festes Land geschieden hat.
Und damit kam Ordnung, aber damit kam natürlich auch Dualität und mit der Dualität ja vielleicht auch Leid. Dem kann man gut folgen. Trotzdem ist diese Unordnung natürlich auch äußerst produktiv und sie folgt vielleicht auch der Form der Wolken oder sie folgt einem romantischen Prinzip. Ja. Sie sind ein Homme de Lettres, aber sie sind, das darf ich sagen, auch ein Homme à femme. Prompt schreiben sie nämlich in ihren Prosagedichten zum Beispiel von alternden Wolken, die hätten den Charme sehr schöner Frauen, wenn sie verblühen. Gibt es eigentlich auch Wolken, die wie alternde Männer aussehen?
Darüber habe ich nie nachgedacht, aber die gibt es sicher auch. Nur interessieren die mich nicht so sehr wie. Ne? Sie haben es ja gesagt, um erfahren.
Warum ist es eigentlich so schwer, Wolken zu beschreiben, ohne Bilder zu benutzen?
Naja, das Einfachste ist natürlich, Bilder zu benutzen. Wir sind ja da auch immer noch wie die Kinder und sehen da eben Pferde oder Gesichter und alles Mögliche drin. Aber das ist ja eine Übersetzung in unsere Vorstellungswelt. Und ich wollte eben aus dieser Vorstellungswelt, die uns so nahe liegt, die auch bei Shakespeare schon vorkommt, wollte ich herausgehen und versuchen, die Wolke in ihrem So-Sein darzustellen. Und dafür war natürlich auch zum Beispiel die Malerei so hilfreich. Deswegen habe ich auch nur Bilder reingenommen oder beschrieben, die ich x-mal gesehen habe im Original. Denn von Abbildungen kann ich nicht, da sehe ich nichts drauf. Einer der differenziertesten Wolkenmaler, Jan van Goyen, einer der großen Niederländer im 17. Jahrhundert, von dem spreche ich immer wieder in dem Buch, aber ich habe kein einziges Bild von ihm aufgenommen, weil man das nicht fotografieren kann. Wenn Sie ein Seestück von ihm fotografieren und abbilden, sehen Sie eine graue Fläche. Wenn Sie davor stehen, sehen Sie, wie unglaublich differenziert das ist, wie das lebt. Van Gogh hat einmal gesagt, es gibt 27 verschiedene Arten von Grau. Und die können Sie bei Jan van Goyen eben auch sehen auf den Bildern, wie genau das differenziert gemacht ist. Und das kann man dann versuchen zu beschreiben. Oder auch wie in einem Bild, wo ja etwas ganz Flüchtiges fixiert ist. Aber es gibt große Maler, die die Dynamik noch mitmalen können. Das sehen Sie, wie unterschiedlich die Wolken sind, etwa bei Constable, wo Sie merken, aha, da oben bläst ein Wind und es treibt die in eine bestimmte Richtung und unten weht der Wind eben nicht. Da sind Sie relativ...
Da sind Sie ruhig.
Da sind Sie ruhig.
John Constable, der englische Maler, scheint mir so eine Art Geistes Verwandter von Ihnen zu sein, ja. Denn der hat ja während 3er Jahre Ölskizzen gemacht und Wolken sozusagen versucht, ja fast zu kartografieren. Mhm. Aber er hat das naturwissenschaftlich auch wieder poetisch gemacht und umgekehrt. Ist Ihnen der Constable mit seinen Wolkenbildern besonders nah? Den Eindruck hatte ich nach der Lektüre.
Der ist mir eigentlich der Allernächste. Und zwar einerseits, weil er, wie Sie sagten, ja 3 Jahre lang jeden Morgen auf Hampstead Heath gegangen ist, um die Wolken zu skizzieren, aber gleichzeitig die Wolke zu erfassen in einer Weise, die etwas mit ihm selber zu tun hat, mit seiner emotionalen Verfasstheit. Der Maler Lucian Freud, der englische Maler, hat mal gesagt, er ist ein erotischer Maler. Nun gibt es überhaupt gar keine erotischen Bilder von Constable, aber ich verstehe das so, dass er diese Wolken sozusagen abtastet in seinen Skizzen, als wäre es der Körper einer Frau. Mit solcher Genauigkeit und Zartheit malt er das. Es ist also immer ein emotionaler Mehrwert, der in diesen Wolken drin ist. Und das sind Skizzen. Und er hat ja auch große, große, große Gemälde gemalt, hat aber nie eine Skizze dafür benutzt, weil er sagte, meine emotionale Verfasstheit ist anders jetzt. Ich kann die da nicht reinsetzen. Denn heute habe ich nicht mehr diese Empfindung. Das ist der große Unterschied zu dem gleichaltrigen Caspar David Friedrich zum Beispiel, dessen Wolken ja nie stimmen. Meteorologisch.
Meteorologisch nicht, nein. Nicht, ne? Er hat das ja auch im Atelier zu Ende gemalt.
Ja, er hat viele Wolkenskizzen gemacht, Friedrich, und hat dann irgendwann, ach, diese Wolke, die ich da skizziert habe, die könnte ich für dieses Bild brauchen. Nicht? Und deswegen hatte er einen ganz anderen Bezug dazu. Das war Material, was er einsetzen konnte, was er gesammelt hat. Und das hat Constable eben nie gemacht.
So wie Caspar David Friedrich ja auch Landschaften gebaut und gestapelt hat, bis er sie so hatte, sozusagen, wie er sie für seine Bilder brauchte. Dass Sie mit Constable Erotik verbinden und Erotik aus Genauigkeit und Zartheit ableiten, das finde ich schön. Darüber müssen wir gleich noch reden. Aber es wird Zeit für die nächste Musik und da bleiben wir einfach mal ein bisschen britisch. In der Kultur Klassik à la carte mit dem Literaten Klaus Reichert geht es heute um Wolken und Wolkendienst, so heißt nämlich das neue Buch. Herr Reichert, Sie haben eben den Maler John Constable erwähnt, einen wirklich Meister der Wolken. Und es gibt einen großen Beschreiber wiederum von John Constable, das ist John Ruskin. Das ist eine ganz merkwürdige Figur in der Kunstgeschichte und in der Literatur, nämlich so ein komischer Zwitter. Den beschreiben auch Sie sehr liebevoll. Ist das so ein Geistesverwandter von Ihnen, der so meandert zwischen Literatur, Kunstgeschichte, Reise, Literatur?
Ja, das kann man so sagen. Also ich reise sozusagen auch mit Ruskin. Er war sehr früh in Venedig zum Beispiel und hat 3 Bände geschrieben, The Stones of Venice. Und das ist sozusagen mein Führer durch Venedig. Da gibt es die schönsten Bildbeschreibungen drin. Ich habe bei ihm das Beschreiben gelernt. Immer wieder ihn gelesen, vor allen Dingen dieses 5-bändige Werk, Modern Painters heißt es. Aber diese 5 Bände sind im Grunde eine einzige Hommage an den von ihm als größten Himmelsmaler bezeichneten William Turner.
Sind Sie eben nachgereist? Weil auch in Ihrem Buch spielt Venedig ja eine große Rolle, neben dem Elsass und einigen anderen Gegenden.
Ja, das sind die eigenen Wohnorte, nicht? Und Venedig ist ein Ort, wo ich seit 20 Jahren wohne, auch. Und da ist Turner eben sehr hilfreich. Und es gibt noch so eine kleine Nebengeschichte dazu. Jemand, der auch auf den Spuren Turners nach Venedig gereist ist, das ist eben Proust. Und Proust hat sein Beschreiben eben auch von Ruskin gelernt. Und er hat sogar einige Bände von Ruskin auch übersetzt ins Französische. Er besaß die große Library Edition, das ist eine monumentale Bände, die kaum eine Bibliothek hat, aber er hatte sie und er hat auch über ihn geschrieben und ihn eben als seinen Lehrmeister angesehen. Da habe ich also eine Doppelpolung, einerseits zu Ruskin und andererseits zu Proust. Und es gibt wunderbare, ja, immer wieder Erwähnung von Bildern bei Proust und zum Beispiel sagt eine Figur bei ihm, ach, diese vielen Turners auf den Bildern von Poussin. Also Poussin ist 100 Jahre älter, nicht?
Der französische Maler Nicolas Poussin.
Der wurde zu dieser Zeit gerade auch wieder entdeckt. Nicht? Und diese Frau, die nicht so ganz, sagen wir mal, sattelfest in der Bildung war, die sieht bei dem Poussin eben den Turner auch. Ne? Solche Kleinigkeiten, die natürlich die Figur auch mit charakterisiert, zeigt aber, wie modern dieser Poussin gewesen ist, wenn man sozusagen bestimmte Bildflächen herausnimmt und vergrößert.
Also man kann im Falschen auch was Richtiges erkennen oder was Richtiges sagen. Ja. Was mir daran auffällt in dem Buch, dass man voraussetzungslos lesen kann, indem man schmökern und blättern kann, ist aber trotzdem so eine Art europäisches Spinnennetz ausgebreitet. Mhm. Sagen wir mal Proust, Turner, Constable, Musik. Es geht hin zum Malern bis hin zu Gerhard Richter und so weiter. Klar, dass Sie in diesem europäischen Netz sehr zu Hause sind. Sie sind ja ein Teil dieses Netzes, Klaus Reichert. Aber wie geht es Ihnen eigentlich im Jahr 2017, wo die Leute twittern und sich WhatsApp-Nachrichten schicken und sich in sozialen Netzwerken Hate-Speeches schicken, ein amerikanischer Präsident von Fake News redet? Wie kommen Sie in der Welt zurecht?
Gar nicht.
Und wie kommen Sie produktiv damit nicht zurecht?
Ach Gott, es interessiert mich einfach nicht. Ich weiß, was da passiert. Ich habe allerdings ein Handy, das ist aber immer ausgeschaltet. Das heißt, nur wenn ich einen Anruf erwarte, der vorher ausgemacht ist, oder wenn ich durch Venedig laufe und mich mit meiner Frau verabreden will, wir wissen beide nicht, wo wir jetzt so hingehen, und also dann rufe ich an und dann sagt er, ja, ich bin da, dann treffen wir uns. Aber dieses ganze Zeug, WhatsApp und sowas, ich habe gar keine Ahnung. Oder das heißt, ich lese schon darüber, was da passiert, aber es interessiert mich überhaupt gar nicht. Ich benutze allerdings, das muss ich auch zugeben, jetzt seit einiger Zeit, Google und solche Suchmaschinen, weil ich an der Kommentierung der Feuilletons von Walter Benjamin sitze. Und da gibt es so viele, also zum Beispiel habe versucht, mich einzulesen in die Sowjetliteratur von 1917 bis 1927, die er auch überblickt hat. Und da sind halt für mich verschiedene Namen, die ich nicht weiß, die ich auch in keinem konventionellen Wörterbuch finde, die finde ich dann dort und kann da durchaus einiges Material finden. Das mache ich dann schon. Nicht? Aber im Übrigen will ich nichts mit diesem ganzen Zeug zu tun haben. Ich schreibe alles mit der Hand. Nur Geschäftsbriefe schreibe ich ich habe keine Schreibmaschine mehr, weil die kaputt gegangen ist und nicht mehr repariert werden kann. Die schreibe ich schon auf dem Computer meiner Frau.
Also wir könnten eine Crowdfunding-Aktion starten, damit Sie eine neue Maschine kriegen. Aber ich wollte auf was anderes hinaus, nämlich auf so eine Haltung zu der Zeit, in der wir leben. Aber darüber reden wir vielleicht abschließend nach unserer letzten Musik. Maria Lettberg spielt nämlich nur noch die Pastorale aus den 6 Klavierstücken von Erkki Melatin. Wenn Sie in die Wolken schauen, was sehen Sie?
Da bin ich eben so konstruiert, dass mich da immer noch die Phänomene interessieren, die ich da sehe. Also ich bin nicht so abergläubisch wie Arnold Schönberg, der 1914 angefangen hat, ein Kriegswolkentagebuch zu führen. Davon schreibe ich auch in dem Buch. Auch seine Freunde Anton Webern und Alban Berg aufgefordert hat, die Wolken zu beobachten im Hinblick auf das Kriegsgeschehen. Eine solche Art von Naivität habe ich natürlich nicht. Also Schönberg wohnte damals in Berlin und hat da am Himmel aber gesehen, wie gerade in Galizien der Krieg sich abgespielt hat und das notiert. Das ist eigentlich eine Kuriosität, die ich sehr lustig finde. Ich sehe am Himmel natürlich nicht, dass ich da irgendwie einen Bezug herstellen kann zu dem, was passiert. Allerdings nehme ich auch alles das wahr, was über Klimawandel geschrieben wird und dass man sich nicht mehr halbwegs verlassen kann auf irgendwelche Jahreszeiten oder so. Also diese Dinge nehme ich natürlich sehr, sehr genau wahr, natürlich. Aber
was hilft dagegen?
Dagegen hilft, sich mit bedeutender Kunst auseinanderzusetzen, bedeutende Musik. Und nicht nur die klassische, nicht nur die mir nahestehende, sondern es geht ja immer weiter. Wir haben immer wieder interessante Komponisten, wir haben interessante Maler, wir haben interessante Autoren, die kommen aus allen Generationen hervor. Wir haben seit langem nicht eine solche Blüte der Lyrik in Deutschland zum Beispiel gehabt. Nicht? Es mag einem nicht alles gefallen, aber es ist ein unglaubliches Potenzial auf einmal da. Nicht? Und das interessiert mich natürlich brennend, was die jungen Leute machen. Nicht?
Eine Aufforderung zum Lesen und zum Mitknüpfen am Netz der Kultur. Das war Klassik à la carte mit dem Literaten, Übersetzer, Wolkenträumer Klaus Reichert. Das neue Buch Wolkendienst, Figuren des Flüchtigen ist im S. Fischer Verlag erschienen. Am Mikrofon verabschiedet sich Gabriela Jaskula. Vielen Dank, Herr Reichert, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.